Ja, Weihnachten naht mit gewaltigen Schritten, man wird es kaum noch aufhalten können. Und von daher würde ich mich dem auch mal widmen. Wir feiern ja Weihnachten, den Geburtstag von Jesus, sagen wir, oder machen es auch so. Kann jemand sagen, wann Jesus geboren wurde? Die meisten sagen mir, also wenn ich Konfirmanden frage, dann kommt immer am 24. Dezember, ist klar. Ich sage dann immer, es stimmt nicht. Und habe aber nicht die Zeit, es ausführlich zu begründen. Aber die nehme ich mir heute mal. Zunächst mal sagt die Bibel darüber kaum etwas. Also auf den ersten Blick gar nichts. Wenn man wirklich tiefer hineinschaut, sagt sie sehr viel, meiner Meinung nach. Aber zunächst liegt das daran, dass Geburtstage überhaupt nicht im damaligen Interesse lagen. Also das hat keiner gefeiert, jedenfalls die ersten Christen nicht. Und die ersten Christen wären nie auf die Idee gekommen, den Geburtstag von Jesus zu feiern. Niemals. Weil Geburtstage nur die Heiden feierten. Und zwar galt der Geburtstag als das Fest des Lebensbegleiters, des Genius, dessen Gunst man sich durch Gebete und Weinspenden, Weihrauchopfer und dergleichen bemühte. Also man feierte eigentlich den Schutzdämon, den man jedem Menschen als Begleiter zutraute oder wo man das glaubte, dass jeder Mensch so eine Art Schutzdämon hat, und zu dessen Ehren feierte man den Geburtstag. Und das kam für Christen natürlich überhaupt nicht in Frage. Das hätten die nie gemacht. Origenes, der 185 bis 254 lebte, und auch die Kirchenväter um seine Zeit haben das glatt verworfen, haben gesagt, das ist tiefstes Heidentum, sie hatten dafür nur Spott. Und also es war klar, dass Christen kein Fest zu Ehren ihres Schutzdämons feiern konnten. Sie haben eher die Todestage gefeiert, auch der Märtyrer zum Beispiel, oder eben von Jesus. Und von daher ist klar, dass die ersten Christen in den ersten drei Jahrhunderten, sage ich mal, kein Weihnachten gefeiert haben. In der Bibel kommen wenige Geburtstage vor, wer weiß welche. Es ist einmal Geburtstag des Pharaos in 1. Mose 40. An diesem Ehrentag ließ er dann einen hinrichten. Ja. Hängen die Träume mit Josef zusammen und dem Bäcker und dem Weinschenk, ja, und einer wurde dann freigesprochen, einer hingerichtet anlässlich des Geburtstages. Das war ein willkommener Anlass dafür. Der nächste Geburtstag, der berichtet wird, ist von König Herodes. Und da durfte seine Tochter einen Wunsch äußern, worin der bestand, wissen wir. Auch da sprang einer über die Klinge und der Kopf von Johannes dem Täufer wurde dann der Tochter serviert. Das sind die beiden Geburtstage, die die Bibel berichtet. Wenn man in die Apokryphen schaut, dann entdeckt man noch im Makkabäerbuch, im zweiten Makkabäerbuch, Kapitel 6, dass da irgendwelche Orgien abgingen. Also von daher haben Geburtstage in der Bibel keinen lichtvollen Hintergrund. Dieses Schweigen der Bibel über den Geburtstag von Jesus steht in ganz starkem Kontrast zu dem, was sie über seinen Tod berichtet. Dort schreibt sie jedes Detail. Man hat das Markus-Evangelium zum Beispiel als eine lange Passionsgeschichte mit einer kurzen Einleitung bezeichnet. Vorneweg ist Einleitung und dann kommt die Passionsgeschichte. Das ist die Hauptsache. Und ja, die ersten Christen haben den Todestag und die Auferstehung von Jesus gefeiert als ein Fest und sie haben die Todestage ihrer Märtyrer gefeiert, weil sie dort in den Himmel eingingen. Das war ihr Geburtstag in Gottes neue Welt und das war viel wichtiger, als wenn man auf der Erde nun mal das Licht der Welt erblickt hat. Das stand überhaupt nicht im Blickfeld. Der erste Kirchenvater, der sich über das Geburtsdatum von Jesus Gedanken gemacht hat und das diskutiert hat, war Clemens von Alexandrien, das war so um 200. Dabei wurde aber der 25. Dezember noch nicht erwähnt. Und erst so ab der Mitte des 4. Jahrhunderts feierten die westlichen Kirchen den Geburtstag von Jesus am 25. Dezember, die östlichen Kirchen am 7. Januar. Wie es dazu kam, später nochmal mehr. Obwohl die Bibel direkt nichts sagt, können wir trotzdem einiges wissen. Dann müssten wir zunächst mal gucken, das Geburtsjahr. Auch da haben wir ja keine Jahresangaben in der Bibel. Das war nicht üblich, das hat man erst später erfunden. Was wir wissen, dass er während der Regierungszeit von Kaiser Augustus geboren ist. Der hat in Rom 31 vor Christus bis 14 nach Christus regiert, also in dieser Zeit muss es gewesen sein. Dann wird Statthalter Quirinius genannt in Syrien und König Herodes der Große. In Lukas 2,1 und auch in Matthäus 2,1 steht das. Wann hat Herodes gelebt oder wann ist er gestorben? Auch das ist nicht so ganz sicher. Viele berufen sich auf den jüdischen Geschichtsschreiber Josephus, der ist sehr bekannt, der hat einiges hinterlassen, kann man heute noch lesen, liest sich spannend. Wie weit er immer die Wahrheit berichtet, ist sehr umstritten unter Historikern. Also ist ein sehr umstrittener Kunde. Aufgrund der Angaben von Josephus nimmt man an, dass Herodes 4 vor Christus gestorben sei. Und dann haben Kepler 1603 und Schnabel 1925 für das Jahr 7 vor Christus eine große Konjugation der Planeten Jupiter und Saturn berechnet und das haben sie mit dem Stern von Bethlehem gleichgesetzt. Die haben wir übrigens jetzt gerade wieder. Die ist recht selten, alle 800 Jahre oder so, was je nachdem, wie eng die zusammenkommen. Also wenn der Himmel wolkenlos wäre, man fährt noch auf der Heinzelbank oder so, könnte man es im Südwesten gegen Abend beobachten. Manche fragen, ob das vielleicht sogar eine Bedeutung hat. Das soll 7 vor Christus gewesen sein, dann müsste er da geboren sein. Andere Forscher gehen aber davon aus, dass Herodes erst im Jahr 1 vor Christus gestorben ist. Wie kommt es zu diesen Abweichungen? Wie gesagt, Josephus schreibt das gar nicht, er schreibt von der Mondfinsternis, die da war. Und da ist die Frage, welche? Es gab eine partielle Mondfinsternis am 13. März 4 vor Christus, auf die stützen sich die heutigen Forscher, die meisten. Es gab aber auch eine totale Finsternis vom 9. zum 1. Januar 1 vor Christus. Und viele sagen, das könnte das realistischere Sterbedatum von Herodes sein. Quirinius regierte in Syrien 3 bis 2 vor Christus. Und damit würde das Geburtsjahr von Jesus ins Jahr 2 vor Christus fallen, wenn man diese Angaben ernst nimmt. Und das deckt sich auch mit Angaben der Kirchenväter von Justin, Irenäus, Tertullian, Hippolyt von Rom, Origenes, Eusebius, Hieronymus, Clemens von Alexandrien. Zu den Jahreszahlen kam man erst durch diesen Mönch Dionysius im Jahr 525 nach Christus. Er hat gesagt, wir führen die christliche Ära ein, nachdem Jesus geboren ist. Das war die Zeitenwende, dort hat sich alles geändert und dort setzen wir die Jahreszahlen neu an. Und er hat die Geburt von Jesus in das Jahr Null gesetzt. Da ist die Frage, ob es ein Jahr Null gibt. Da kann man sich drüber streiten, mathematisch, ob das überhaupt denkbar ist. Und das folgende Jahr war dann das erste nach der Menschwerdung des Herrn. So hat er das gezählt. Und der englische Benediktinermönch Beda hat dann das Jahr 1 nach der Menschwerdung als das Jahr der Geburt Jesu selbst missverstanden. Also je nachdem, wie man das jetzt rechnet, ja. Und da entspricht eigentlich das Jahr 2 vor Christus dem Jahr 0 des Dionysius. des Jahr 1 vor Christus, dem Jahr 1 des Dionysus, sodass man am Ende doch auf das Jahr 2 vor Christus kommen könnte, weil es ein Jahr 0 eigentlich gar nicht geben kann. So. Also ich tendiere eher so zu der Zeitangabe 2 vor Christus, weil es eben einen kleinen Rechenfehler da gab. Dann würde das mit der Konjugation nicht ganz hinhauen, mit 7 vor Christus, aber die Frage ist, ob das der Stern von Bethlehem war. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Meinungen. Jetzt müssten wir mal nach der Jahreszeit schauen, sagt die Bibel darüber was? In welcher Jahreszeit Jesus geboren ist? Steht nichts von Winter, sondern bei mir steht, es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hirten, die hüteten des Nachts ihre Herde. Die Schafe waren also draußen. Und Jesus sagt in Matthäus 24, wo es um die Endzeit geht, bittet, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter. Das verstehe ich so, dass im Winter zu reisen damals sehr beschwerlich war, weil das Klima doch kalt war. Und man dürfte daraus sehr wohl schließen, dass damals im Winter die Hirten nicht draußen auf den Feldern waren. Wenn ich das beides zusammenlese, scheidet der Winter als Jahreszeit aus. Auch dass man die Volkszählung auf den Winter legt, dass gerade dann die Leute durch die Gegend pelzt, wenn Jesus sagt, betet, dass ihr ja nicht im Winter fliehen müsst, macht es wenig Sinn, die Geburt von Jesus im Winter festzumachen. Das scheidet also schon mal aus. Dann wissen wir das schon mal. Wenn man nochmal genauer liest, im Lukas-Evangelium, überlesen wir in der Regel. Lukas 1,5, zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias und seine Frau war von den Töchtern Aarons, hieß Elisabeth. Das war der Vater von Johannes dem Täufer. Und dann wird berichtet, wie er im Tempel Dienst tat, und ihm dort der Engel Gabriel erschien und ihm die Geburt von Johannes ankündigte, die er nicht geglaubt hat. So. Ein Priester von der Ordnung des Abia. Da müsste man, wenn man eine Bibel hätte oder mal die Parallelstellen nachguckt, dann mal in die Chronik gucken, in 1. Chronik 24. Und dort haben wir diese 24 Abteilungen der Priester aufgezählt, wann die Dienst taten. Diese Priester taten 2 Wochen im Jahr Dienst. Zu den Festen gab es Ausnahmeregelungen. Und die erste Schicht begann im Nisan, also im ersten biblischen Monat, März, April, ist der erste Monat. Und wenn man jetzt in Vers 10 guckt, in 1. Chronik 24, steht, das siebte Los fiel auf Hakot, das achte auf Abia. Also Abia war die achte Ordnung, war als achte Ordnung mit Priesterdienst dran. Das heißt, sie waren in der zweiten Hälfte des vierten Monats des Tammuz dran. Das war etwa Juni, Juli. Das wissen wir einfach von den Angaben der Chronik. Und diese Angabe, die Lukas hier macht, dass Zacharias zu der Ordnung des Abia tat. Wir wissen also, Zacharias tat im Juni, Juli Dienst. Und dort begegnet ihm der Engel. Und nachdem er mit dem Dienst fertig war, war er stumm Als die Zeit seines Dienstes um war, ging er heim in sein Haus und nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und so weiter. Also, Zacharias kam Juni, Juli nach Hause zu seiner Frau und sie wurde schwanger. Jetzt rechnen wir 9 Monate. Wann kam Johannes der Täufer zur Welt? März. Johannes der Täufer wurde im März geboren. Und zwar vielleicht während des Passafestes. Das wurde da gefeiert. Und am großen Schabbat im Passafest wird in der Synagoge Malachi 3,23 gelesen. Siehe, ich will euch den Propheten Elia senden, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Was sagt der Engel zu Zacharias? Er wird hergehen im Geist und in der Kraft von Elia, zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Also der Engel zitiert bei der Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer die Stelle, die zu seiner Geburt im Passafest in der Synagoge gelesen wird. Und sagt, Johannes der Täufer wird im Geist des Elia Dienst tun und dem Herrn den Weg bereiten. Ja? Es ist also nicht nur, dass die Ordnung des Abia genau dort war und dass man dann aufs Passafest etwa kommt, sondern dort war genau die Lesung auch zu seiner Geburt, die der Engel zitiert in der Ankündigung der Geburt. Und genau diese Prophetie hat sich zur Geburt von Johannes dem Täufer erfüllt. Und Zacharias bekennt später, du wirst Prophet des Höchsten heißen, wirst den Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und so weiter. Und auch Jesus sagt später seinen Jüngern, er ist, wenn ihr es annehmen könnt und wollt, der Elia, von dem die Schriften sprechen. So. Wann kam der Engel Gabriel zu Maria? Im 6. Monat. Welchem 6. Monat? Nachdem Elisabeth schwanger war. Genau. Im 6. Monat der Schwangerschaft von Elisabeth wurde Maria ihre Schwangerschaft angekündigt. Wenn ich davon angehe, dass sie mit dieser Ankündigung schwanger wurde, dann wurde Jesus ein halbes Jahr nach Johannes dem Täufer geboren. Wann war das? September. Etwa zur Zeit des Laubhüttenfestes. Auch das hat eine große Bedeutung. Übrigens, dass dann Johannes der Täufer, um nochmal auf ihn zurückzukommen, dann verkündigt Jesus das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Da bezieht er sich genau wieder auf Passa und das Passalamm. Verstehen wir, wie die Dinge zusammenhängen? Johannes der Täufer, der Elia, der am Passafest geboren wird und auf das Passalamm Christus hinweist. Und das Laubhüttenfest ist das letzte der biblischen Feste, dort erfüllt Gott seine Verheißungen. Und auch von da macht es Sinn, dass Jesus etwa zur Zeit des Laubhüttenfestes geboren wurde im hebräischen Monat Tischri. Das wäre also die biblische Angabe, die wir zum Zeitpunkt der Geburt von Jesus haben. Und für mich ist das die einleuchtendste erstmal. Es gibt noch andere Theorien, ich weiß nicht, wer dieses Buch kennt, Werner Papke, das Zeichen des Messias, ein Wissenschaftler identifiziert den Stern von Bethlehem, ist ein hochinteressantes Buch, er geht die verschiedenen Theorien durch, die es da gibt und analysiert alte Keilschriftberichte und sonst was, versteht das nicht alles so, weil ich von Astronomie nicht so viel verstehe, wie das hier vielleicht wünschenswert wäre. Dieser Werner Papke hat für den 30. August, den Abend des 30. August, 2 vor Christus, den Ausbruch einer Supernova im Schoß des damaligen Sternbilds der Jungfrau berechnet. Die Jungfrau kriegt ein Kind, Supernova, direkt im Leib, im Sternbild der Jungfrau. Und er hat gerechnet, dass dieser Stern am 28. November des Jahres 2 vor Christus gegen 6.57 Uhr morgens senkrecht über Bethlehem stand. Es gibt eine alte Legende, die sagt, dass dieser Stern sich in dem Brunnen von Bethlehem gespiegelt hätte, also wirklich genau drüber gestanden hat. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Dann wäre Jesus am 30. August geboren und die Weisen kamen, haben dort den Stern gesehen, haben sich auf den Weg gemacht, kamen dann am 28. November, 2 vor Christus in Bethlehem an, während des Chanukka-Festes. Das ist das Lichterfest, was jetzt vor kurzem auch wieder war, also das Tempelweihfest, das auch Jesus begonnen hat. Das ist am 25. Kislev und das schlägt eine Brücke zum 25. Dezember, wenn man so will. Also wären da die Weisen eventuell angekommen. Es harmonisiert nicht ganz jetzt mit dem Laubhüttenfest, aber der Zeitraum, so ungefähr Spätsommer, würde dem auch entsprechen. Klar ist, dass Winter so gut wie nicht in Frage kommt. Also einfach von den übrigen Angaben und ja, von der Jahreszeit her. Ja, wie kommen wir denn nur auf den 25. als Datum? Der 24. hat sich ja erst später eingebürgert, das ist also die Vorfeste, Vesper. Als ich noch Kind war, manche kennen das vielleicht noch, wurde Sonnabendsabend auch eine Wochenschlussandacht gehalten. Deswegen läutet das, wurde der Sonntag eingeläutet, das haben wir noch. Und da fand, als ich Kind war, eine Wochenschlussandacht statt. Das war die Abendvesper vor dem Sonntag. Die gab es ja auch, ne? Und so hat man auch vor Weihnachten die Vorabendvesper gefeiert, also den Heiligen Abend. Und das ist erst eine relativ späte Entwicklung, dass plötzlich dieser Vorabend zum Hauptfest wurde und das eigentliche Fest, am ersten Feiertag ist kaum jemand in der Kirche, ist hinten runtergerutscht. Das wäre so, wenn wir sonnabends immer feiern würden und nicht den Sonntag mehr feiern würden. Sonst haben wir den Sonntag als Hauptfest beibehalten und wir haben die Vorfeier, den Sonnabendabend jetzt weggelassen in der Regel. Bei Weihnachten ist es umgekehrt passiert, da ist dann diese Vorabendfeier dann das Zentrum geworden im Laufe der Geschichte. Das war früher anders. Ja. Wie kam man auf den 25. Dezember? Und da gibt es verschiedene Gründe. Tatsächlich verschiedene, die man wahrscheinlich auch alle sehen muss und beachten sollte, nicht nur eine. Es gibt eine theologische Tradition. Es gibt so eine jüdische Vorstellung, die besagt, wichtige Ereignisse der Heilsgeschichte, die eine Bedeutung für die Erlösung haben, beginnen und enden immer am selben Tag. Also man sagt zum Beispiel, dass der Tempel von Jerusalem immer am 9. Av zerstört worden ist. Das ist immer der eine Tag. Es kommt wahrscheinlich historisch nicht so ganz hin, aber wird so begangen im Judentum. Und so berichtet Anfang des 3. Jahrhunderts Tertullian, da er genau wusste, wann Jesus starb, nämlich am 14. Nisan bzw. 25. März, wisst ihr ebenso, wann Jesus empfangen wurde, nämlich auch am 25. März. Weil wichtige Ereignisse immer am selben Tag stattfinden, nach dieser Theorie. Und wenn man davon ausgeht, dass Jesus tatsächlich am 25. März empfangen wurde von der Maria, dann wäre er am 25. Dezember geboren. Das war also die Ansicht von Tertullian, die hat historisch jetzt keine Bedeutung, denke ich, sondern das ist mehr, ich sage mal, eine jüdische Tradition, die er aufgenommen hat, dass er sagt, wichtige Ereignisse finden immer am selben Tag statt, damit man die Jahrestage schön feiern kann. Aber da wurde schon mal der 25.12. als Datum genannt. Ja? Ich denke, das erste Mal. Eine andere Spekulation ist, am 25. März ist ja Frühjahrstag und Nachtgleiche. Da ist also das alles so schön in der Balance, sagt man, Tag und Nacht. Und das wurde in einer ganz frühen Tradition als Beginn der Schöpfung angenommen. Da hat Gott die Welt geschaffen. Ja? Und dann sagte man, na, wenn da die Welt geschaffen wurde, dann wurde da auch Christus geschaffen. Dann wurde da auch Christus empfangen. Natürlich an diesem Tag der Weltschöpfung, weil Gott in Christus was Neues geschaffen hat, kam man wieder auf den 25. März und sagte dann, dann muss er am 25. Dezember geboren sein. Macht einen Sinn, zumindest einen theologischen Sinn oder einen geistlichen Sinn. Ob es so stimmt, weiß ich nicht, aber so hat es schon Julius Africanus 221 geschrieben, dass es so war, und auch Hippolyt in seinem Daniel-Kommentar. Das wären also so theologische Gründe für den 25. Dezember. Jetzt kommen wir zu den praktischen Dingen. Wie ist man da auf den 25. Dezember verfallen? Erst vom 4. bis 6. Jahrhundert an begannen Christen, lokale heidnische Feiern zu christianisieren für Menschen, die sie evangelisieren wollten. Man hat also dann christliche Ereignisse auf heidnische Termine gelegt. Bis 320 etwa gab es einen Kulturkampf zwischen Christentum und Heidentum. Da war das also ein ganz tiefer Gegensatz. Man hätte sich dort nie getroffen oder geeinigt. Das wäre überhaupt nicht in Frage gekommen. Aber jetzt hat man angefangen, sich anzupassen. Wobei wir, ich sage es nochmal, beachten sollen, dieses Datum, 25.12., war schon 100 bis 150 Jahre lang im Umlauf, ehe man dann von Staats wegen und als Staatschristentum den 25. Dezember festlegte. Ja, also das Theologische oder sagen wir theologisch-spekulative war schon eher als das Praktische. In Rom wurde der 25. Dezember ab 274 nach Christus als Dies Invicti Solis begann, als Tag der unbesiegbaren Sonne. Es gab einen ausgeprägten Sonnenkult. Und dann hat man gesagt, Christus ist die wahre Sonne, also legen wir dort seinen Geburtstag drauf. Muss jetzt nochmal hier gucken. Wie gesagt, am Anfang war es so, dass die Christen lieber ins Märtyrertum gingen, als dass sie Kompromisse mit heidnischen Kulten machten. Dass man heidnische Feste mit christlichen Inhalten aufgefüllt hat, wurde dann eher Markenzeichen einer Kirche, die sich mit dem Staat verbunden hat, und zur Volkskirche wurde und damit versucht hat, auch das Heidentum zu überwinden. Ja, vorher hätte man das nicht gemacht, hätte man diese Kompromisse, wäre man die nicht eingegangen. Konstantin der Große, der entscheidende Kaiser, der das Christentum toleriert hat und dann etabliert hat, die Verfolgung beendet hat, war selber ein großer Anhänger des Sonnenkultes. Und er hat den Sonnenkult mit dem Christentum verbunden. Und so hat er 321 den Tag, der Sonne geweiht war, Sonntag, als Ruhetag eingeführt. Und dann begann man im zweiten Drittel des 4. Jahrhunderts in der Kirche mit der Feier des Weihnachtsfestes. Kaiser Justin hat dann, der hat von 565 bis 578 gelebt, das Weihnachten angeordnet für das Reich als allgemein verbindlich. Die Gemeinden und Kirchen, die mehr nur aus dem Judentum kamen, die dort ihre Wurzeln sahen, haben sich dagegen noch widersetzt. Aber erfolglos, die waren in der Minderheit, die wurden dann auch unter Druck gesetzt. Das einfache Volk konnte oft gar nicht zwischen Sonnenkult und Christentum unterscheiden. Für die war das mehr oder weniger dasselbe, Folklore oder irgendwas. Papst Leo I., der 461 gestorben ist, hat kritisiert, dass sogar Christen, die in der Kirchentür standen, der Tür den Rücken zuwandten und die Sonne angebetet haben. Also das fand dann so ein Stück miteinander statt, Sonnenkult und auch Christentum. Die große Frage ist hier, wer hier was eigentlich besiegt hat. Er hat das Christentum, so das Heidentum besiegt, indem es seine Termine draufgesetzt hat und geistlich richtig ist er, dass Jesus stärker ist als die heidnischen Götzen. Oder wurde unter christlichem Mantel das Heidentum bewahrt? Das ist die Frage, die bis heute diskutiert wird und über die man heftig streiten kann. Und wo die Zeugen Jehovas zum Beispiel sagen, das ist blankes Heidentum, das dominiert, das ist bloß christlicher Lack, darunter ist blankes Heidentum, das machen wir nicht mit. Das ist ihr Grund. Sie haben historisch, sagen sie einiges Richtige. Ja? Die Frage ist, welche Konsequenz man heute daraus zieht oder ziehen will oder muss. Das kann man durchaus unterschiedlich sehen. Also es ist nicht frei erfunden, was die Zeugen Jehovas dort sagen, sondern sie haben dort schon historische Grundlagen erstmal, auf die sie sich beziehen können. Aber wenn man es jetzt dogmatisch oder symbolisch erklären will, dann kann man sagen, Christus ist die wahre Sonne und der hat nur den heidnischen Kult besiegt. Kritiker des Weihnachtsfestes sagen es umgekehrt. Die sagen, das Heidentum und heidnische Bräuche konnten so unter christlichem Gewand weiterleben. Und da man das Fest am 25.12. nicht abschaffen konnte, gab man ihm äußerlich einen anderen Namen. Und so wurde das Christentum von Heidentum überfremdet, durchsetzt und besiegt. Ja? Und so kann man sich bis heute darüber streiten und streitet sich auch, ob die Weihnachtsbräuche, die wir so haben, tatsächlich aus dem Christentum hervorgingen oder ob sie nur christlich gedeutet werden und eigentlich eine heidnische Wurzel haben. Das ist umstritten. Wobei in der Praxis, denke ich, kaum jemand, wenn er Weihnachtsbaum hinstellt oder irgendwelche Sachen macht, das mit Götzendienst verbinden wird. Ja, also da macht keiner, denke ich, bewusst Götzendienst oder betet alte Sachen an. Für viele ist es einfach Tradition, die schön ist. Man macht sich gar keine tieferen Gedanken drüber. Andere sagen, Weihnachtsbaum ist der Lebensbaum, ist immer grün und erinnert an Paradiesbaum und die Früchte und so weiter. Und man kann das natürlich christlich deuten. Und ich denke, man sollte ja auch Freiheit lassen. Was mich manchmal ein bisschen nachdenklich macht, ist, Weihnachtszeit ist ja äußerlich auch die dunkelste Zeit, also ist es am längsten dunkel. Und Menschen, die sensibel sind, geistlich sensibel, nehmen auch diese Zeit jetzt gerade geistlich als die finsterste Zeit wahr. Also die haben oft am meisten Probleme, psychisch, geistlich, sind am tiefsten angefochten. Es gibt dort relativ viel Selbstmorde und Ähnliches. Und da kann man schon mal nachdenken, woran das liegt. Ob das doch eine Zeit ist, wo auch Finsternis besonders aktiv ist. Und dann kann man fragen, warum kann sie das, ist sie das? Liegt das nur an der äußeren Dunkelheit, die sich damit verbindet? Oder liegt es daran, dass durch manches Heidentum das diesen Mächten irgendwie Kraft gibt oder so? Ich weiß es nicht. Das kann man, wird man auch nicht wissenschaftlich eine Aussage treffen können. Da wird es auch verschiedene Erkenntnisse geben. Jedenfalls gibt es diese Wahrnehmung bei geistlich sensiblen Menschen, dass es eine besonders schwierige Zeit ist, geistlich auch. Und manche sind das ja angefochten, ohne dass sie überhaupt diese Hintergründe, die ich jetzt so nenne, wissen. Also das haben die jetzt nicht davon übernommen, sondern sie spüren es einfach intuitiv. Andererseits kann man das gut als symbolisches Datum nehmen. Die größte Finsternis sendet Gott sein Licht. Und von daher könnte man sagen, es ist ein ganz sinnvolles Datum. Das Licht gehört in die Finsternis und das Licht ist immer stärker als die Finsternis. Also wenn ich jetzt hier die Fenster aufmache oder da kommt nicht mehr Dunkelheit rein, dass es hier auf einmal dunkel wird, sondern das Licht geht eher raus. Ja, also wir müssen keine Angst vor der Dunkelheit draußen machen, wenn wir jetzt die Rollladen hochmachen oder Fenster aufmachen, weil das Licht immer stärker ist. Und so kann man als Christ auch getrost auf den Sieg von Jesus vertrauen und sagen, er ist stärker. Ob das immer so im Glauben geschieht, wenn man Weihnachten feiert, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, oder ob man doch eher einfach fröhlich halt nicht weiter feiert. Christen jüdischer Herkunft, also messianische Juden, die zu ihren Wurzeln stehen, da gibt es auch ganz, ganz verschiedene Gruppierungen. Aber so die messianischen Juden, die haben eher, gehen eher auf Abstand zu unserem Weihnachtsfest. Und sie feiern die Geburt von Jesus eher zum Laubhüttenfest, das sie eh begehen und bringen das dort mit rein. Und das ist durchaus auch naheliegend, dieses bekannte Wort Johannes 1,14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, da steht wörtlich, zeltete. Im Englisch steht dort tabernacled. Und das Laubhüttenfest ist Feast of the Tabernacles, der Hütten, der Laubhütten. Also dieses Ausdruck zeltete ist derselbe Ausdruck wie für Laubhütte. Und selbst das, was Johannes da sagt, das Wort Gottes zeltete unter uns, Johannes 1,14, könnte ein versteckter Hinweis darauf sein, dass Jesus tatsächlich am Laubhüttenfest geboren ist, weil das dort der Fachausdruck für ist, es zeltete. Die Juden sind dort in Zelten oder in Laubhütten, wo man die Sterne sehen kann. Ja? Also von daher haben messianische Juden dort eher die Ambition, das am Laubhüttenfest zu feiern. Für die Heidenchristen ist natürlich längst Weihnachten das größte Fest überhaupt geworden. Er hat längst Ostern und Pfingsten alles in Schatten gestellt. Das erste Fest war Karfreitag Ostern, als ein Fest, Passafest. Ja, das ist dort, die Menschwerdung ist wichtig. Gott kam in unsere Welt, er verachtet das Körperliche nicht, das ist ganz wichtig, aber das Heil geschah natürlich Karfreitag Ostern. Und ist eigentlich das Wichtigere, das größere Fest. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Am Ende werden Äußerlichkeiten, Feste oder Bräuche, wie wir sie feiern, nicht entscheiden, ob jemand von Gott angenommen ist oder Himmel kommt oder nicht. Ja? Wer mit der Weihnachtsfeier, wie wir sie hier feiern, Jesus ehrt und Gott dankt und ihn anbetet und Jesus feiert und groß macht, das wird Gott anerkennen, ne? Weil es aus dem Glauben heraus geschieht. Und wenn es nicht aus dem Glauben heraus geschieht, dann wird er alle Feier des Weihnachtsfestes nicht nützen. Punkt. Dann ist es eine schöne Folklore und das war's dann. Und Paulus gibt dort eine Freiheit, dass er sagt, der eine hält einen Tag höher, der andere hält sie alle gleich und wieder sei seine Meinung gewiss und verurteilt einander dann nicht, nehmt euch einander an mit dem, was ihr dort tut, wie ihr es tut. Ja, Römer 14. Von daher, wenn die Zeugen Jehovas sagen, das feiern wir nicht, wir feiern es anders oder gar nicht, wäre das für mich okay, das Heil hängt nicht davon ab, ob ich Weihnachten feiere. Wenn ich das mache, dann betreibe ich Götzendienst. Ja, dann ist das Fest oder die Tradition wichtiger als die Tatsache. Und das darf nicht passieren. Also ich muss mich um das Datum überhaupt nicht streiten, so wichtig ist das nicht. Wichtig ist, Jesus wurde Mensch, er kam für mich, er starb für mich, ist für mich auferstanden. Das ist das Zentrum, alles andere sind Nebensachen. Und wenn ich die zur Hauptsache mache, und der Gefahr stehen wir manchmal, Hauptsache ich halte die Traditionen ein, Hauptsache ich gehe zu dem Fest in die Kirche, Hauptsache das Krippenspiel findet statt, Hauptsache da steht ein Baum. Wenn das wichtiger wird als Jesus selber, dann bin ich mitten im Götzendienst drin, unter christlichem Gewand. Und das ist vielleicht gar nicht so selten. Ja? Interessant ist noch, eine Stelle in Zacharja 14. Ich weiß nicht, ob dir jemanden schon mal aufgefallen ist. Zacharja 14 am Ende des Alten Testamentes. Die Kapitel 12 bis 14 sind sehr aktuell, weil sie so in die letzte Zeit schauen, um den Kampf um Jerusalem schauen. Und da wird dann geschildert, wie Jesus wiederkommt, wie seine Füße auf dem Ölberg stehen, er sich spalten wird und wie er die Heiden vertilgen wird, die gegen Jerusalem ziehen, die Vereinten Nationen. Und dann steht Sacharja 14 ab Vers 16, und alle, die übrig geblieben sind von allen Völkern, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, und um das Laubhüttenfest zu verhalten. Aber über die Geschlechter auf Erden, die nicht hinaufziehen werden nach Jerusalem, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, über die wird es nicht regnen. Dann wird nochmal die Ägypter speziell genannt. Die trocknen aus, wenn sie nicht das Laubhüttenfest feiern. Das heißt, die sind dann wie unsere Weihnachtsbäume, die keine Wurzel haben, und die kann man schön zur Dekoration nehmen, aber sie haben keine Wurzeln, irgendwann vertrocknen sie und taugen bloß noch zum Verfeuern oder als Schreddern. Und da ist es schon wichtig, dass wir als Christen Verbindung zu unserer Wurzel haben. Und die Stelle lässt mich vermuten, dass man am Ende lieber wieder das Laubhüttenfest feiern wird. Ob man Weihnachten, unser Weihnachten noch feiern wird im tausendjährigen Reich und im Himmel, bin ich mir nicht so sicher. Werden wir sehen. Ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir zu Jesus gehören und dass wir bei ihm sind und gerettet sind. Ja? Und dann war halt noch eine interessante Notiz in der Losung von Dietrich Bonhoeffer. Damit würde ich gerne schließen. Wer von uns wird Weihnachten recht feiern? Wer alle Gewalt, alle Ehre, alles Ansehen, alle Eitelkeit, allen Hochmut, alle Eigenwilligkeit endlich niederlegt an der Krippe? Wer sich hält zu den Niedrigen und Gott allein hoch sein lässt? Denn das ist das Erstaunlichste, dass Gott sich so tief herablässt, dass sein Sohn tatsächlich in einem Viehstall zur Welt kommt, was nach meinem Überblick keinem von uns hier passiert ist. Ja, vielleicht mal soweit. Dann würde ich vorschlagen, dass wir noch beten. Ich würde dann gerne das Gebet abschließen, wenn jemand beginnt oder sich beteiligen möchte, wäre es gut. Jede Geburt eines Menschen ist schon ein Wunder, über das wir nur immer wieder neu staunen können. Und deine Geburt, Herr Jesus Christus, ist das allergrößte Wunder, dass du Mensch geworden bist, wie unser einer. Und noch viel niedriger und ärmlicher, als wir bisher leben mussten. Danke, dass du Fleisch und Blut und alles Menschliche nicht verachtest, sondern annimmst und in Dienst nimmst und erlöst. So lass uns froh in deinem Heil leben. Und zünde uns selber an mit dem Licht, das vom Himmel kommt, dass wir dein Licht in diese Welt bringen und dass wir dich bezeugen durch unser Dasein, durch das, was wir tun, wie wir es tun und auch durch das, was wir sagen, dass wir aus Glauben heraus leben. Und dass wir dich, Vater, als den Höchsten ehren und gerade deshalb uns auch das Niedrigste nicht zu gering wird. So segne du uns bitte und lass uns anderen ein Segen sein. Amen.